Herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast. Hi Christian.
Hallo Fabian, ich grüße dich. Ich hoffe, du bist wieder gut erholt nach deiner Vortragswoche in Hamburg. Kannst du ein Fazit ziehen von der OMR? Hat es dir gefallen? Hat dein Vortrag eingeschlagen wie eine Bombe? Ich konnte ihn leider nicht mehr anhören, aber.
Die Halle war auf jeden Fall voll. Das war schon beeindruckend. Ich meine, es war eine riesige Halle da an der Yellow Stage. Und man hatte immer so ein bisschen die Bedenken, ja, sitzt denn da jemand überhaupt? Weil es gab davor auch so ein paar Vorträge, die wirklich nicht so gut besucht waren. Mhm. Und es hat mich schon gewundert, das Thema bei LinkedIn, dieses Mal ausnahmsweise mal nicht übersteuern. Mhm. Und die Halle war voll, also volles Haus oder volle Bude, wie die Moderatorin gesagt hat. Also war sehr gut besucht, positives Feedback und war mal beeindruckend eben da. Also das ist ja auch ein riesiger Screen und dann nochmal zwei Screens an der Seite und so. Wenn dann auf einmal dein Kopf da auftaucht, wenn du sprichst, dann ist es schon eine beeindruckende Kulisse da in der Halle, ja, in der Messe in Hamburg. Also ja, war ein Erfolg, würde ich jetzt mal so sagen.
Ja, sehr gut. Und sag mal, hast du dir denn den Vortrag von Christian Lindner angehört? Das würde mich interessieren, den habe ich leider auch verpasst.
Ich habe ihn, du kannst es bei YouTube anschauen, ich habe ihn bei YouTube angeschaut. War nicht in der Halle, vielleicht auch besser. Es gab eine Stinkbombe da bei dem. Also, das hieß, das Steuerfarbe ist halt beliebter. Bei uns gab es keine Stinkbombe. Da hat, glaube ich, irgendjemand so eine Stinkbombe gezündet. Also war jetzt nichts Gefährliches oder so, aber hat dann scheinbar gestunken. Aber ich war selbst nicht da.
Musste der abbrechen? Oder hat
er ich habe das lustigerweise erst danach erfahren. Also ich habe es mir bei YouTube angeschaut und er hat sich gar nichts anmerken lassen. Es sind zwar wohl einige aus der Halle geflüchtet, als gestunken hat bei Christian Lindner, aber also er hat es durchgezogen, also muss man schon sagen. Ja, da hat sich gar nichts anmerken lassen.
Ja.
Und war im Prinzip auch ein guter Vortrag, muss man schon sagen. Ja.
Gab es steuerliche Einschläge irgendwie? Hatte man?
Nee, also nichts Konkretes. Er hat gesagt, es kommen noch Sachen, aber ja, ich glaube halt erst dran, wenn die Gesetze verabschiedet sind, sind ja immer einige Sachen geplant. Er hat schon, sagen wir mal, so den Unternehmergeist und Unternehmerinnengeist angesprochen, dass eben mehr Leute sich trauen sollen, gründen sollen, Aufbruchstimmung und so weiter. Aber ich habe auch gedacht, dann senkt er einfach mal die Steuern. Also, ja, war jetzt nicht viel Neues dabei. Rhetorisch stark, wie man es von ihm kennt, aber ja, also die Inhalte so waren gut. Hat man jetzt auch nichts verpasst, wenn man den Vortrag nicht gesehen hat, muss man schon sagen.
Und ich habe gehört, war ich leider auch nicht dabei, aber ich habe gehört, der Vortrag von Robert Habeck soll ja auch gut angekommen sein. Hast du dir den angeschaut?
Ja. Das ist ja rhetorisch halt auch stark, aber ja. Also, ja.
Ja. Sag mal, das will ich jetzt schon wissen, was da deine Gedanken
ich meine, dann wird irgendwie das Wirtschaftswachstum angesprochen und so weiter. Dann denke ich mir auch, ja, okay, da muss man halt die politischen Rahmenbedingungen so aufgleisen, dass es passt, was ganz lustig war. Er wurde gefragt, ob er eine Wärmepumpe hat, weil er scheinbar Wärmepumpen-Fan ist. Und dann hat er gemeint, nee, er ist irgendwie an die Fernwärme angeschlossen, weil er irgendwie da an der dänischen Grenze irgendwo wohnt. Und da haben sich das Fernwärmenetz geteilt. Und dann wurde darauf angesprochen, dass die meisten ja, die eine Wärmepumpe haben, ja nicht von den Grünen, sondern von der FDP kommen.
Ist das so? Gibt es da Statistiken?
Ja, also ich weiß nicht, ob es da Statistiken gibt. Das hat er dann auch angezweifelt. Aber es sind ein paar bekannte Wärmepumpenbesitzer wohl, der FDP, unter anderem Christian Lindner und Wolfgang Kubicki. Ob es jetzt stimmt, weiß ich nicht. Aber das fand ich so ganz witzig.
Die haben wahrscheinlich neu gebaut, ja, und müssen nicht im Altbau leben und um ihre Existenz des Eigentums fürchten.
Da gehe ich auch mal davon aus. Aber sollen wir mal auch was eine Existenz bedrohen kann, ist, wie das Finanzamt das Unternehmen bewertet.
Ja, auf jeden Fall. Also super spannendes Thema, finde ich auch absolut praxisrelevant. Das habe ich also mehrfach in der Woche auf dem Tisch, weil man da natürlich schnell Gefahr läuft, richtig viele Steuern zu zahlen.
Ja,
und das kann wenn man da nicht aufpasst, brechen. Ne?
Ja.
Deswegen sollte, glaube ich, jeder Unternehmer das kennen, ja, einfach die Herangehensweise des Finanzamtes. Und wenn ich das dann immer mal so Unternehmern erzähle, dann kommen da manchmal schon offene Augen. Ne? Die gehen dann oft davon aus, naja, so viel ist mein Unternehmen ja nicht wert. Und wenn man da so ein bisschen mal die Bewertungsverfahren durchspielt, ja, schrecken dann doch einige zusammen.
Es ist tatsächlich meistens auch nicht so viel wert, nur das Finanzamt denkt, das heißt so viel wert.
Ja, lass uns da doch mal einsteigen, genau. Ja. Ich meine, das Finanzamt macht sich natürlich hier einfach, das ist ja auch immer gut, indem es auch pauschale Bewertungsverfahren anwendet. Und die grundsätzliche Antwort auf die Frage, wie bewertet man ein Unternehmen, ist natürlich mit dem gemeinen Wert. Also gemein nicht im Sinne von, das ist gemein.
Doch, es ist der es ist der gemeine Wert. Hä?
Ja.
Ja, also ja, kommen wir noch drauf.
Ja, genau, also es geht natürlich darum, dass man den Wert ermittelt, der am Markt für das Unternehmen erzielbar wäre. Also das entspricht in der Regel oder soll in der Regel dann auch dem Verkehrswert entsprechen. Das wäre zumindest gut, wenn die Werte passen. Und ja, es geht einfach darum, dass man den Preis ausfindig macht, den man unter Berücksichtigung aller Umstände für diesen Einzelfall, für dieses Unternehmen im allgemeinen Geschäftsverkehr erzielen könnte. Klingt erstmal trivial, ist es aber natürlich dann im Einzelfall nicht. Ne? Weil man weiß ja genau, wenn man verhandeln würde und sein Unternehmen jetzt verkaufen würde, gibt es ja da eine riesen Range, die man da vielleicht von Preisen erzielen könnte.
Aber Christian, bevor wir da einsteigen, vielleicht können wir noch mal klären, warum bewährt überhaupt das Finanzamt das Unternehmen? Weil normalerweise ist es ja so, es wird von einem Käufer bewertet und dementsprechend sagt der Käufer, wie viel er zahlen möchte und entweder man einigt sich dann mit dem Käufer des Unternehmens oder man einigt sich nicht. Warum sollte man jetzt trotzdem diese Podcast-Folge bis zum Ende anhören?
Ja, sehr, sehr guter Hinweis. Da gibt es ja ganz vielfältige Möglichkeiten. Der erste und naheliegendste Fall ist natürlich, wenn man verstirbt und das Unternehmen dann eben vererbt wird und man dann das vielleicht braucht für die Berechnung der Erbschaftssteuer. Genauso, wenn man sein Unternehmen verschenkt. Genauso aber auch, wenn man beispielsweise Mitarbeiter an seinem Unternehmen beteiligen möchte und denen dann also einen gewissen Anteil einräumt. Und da möchte man natürlich auch wissen, wie viel ist das jetzt eigentlich wert? Was ist jetzt der Vorteil, den der Mitarbeiter bekommt? Und der ist natürlich dann auch Grundlage für eine Besteuerung, im schlimmsten Fall noch mit Lohnsteuer, dann wird es richtig teuer. Was fällt dir noch ein, Fabian?
Wegzug.
Oh ja, stimmt. Das ist natürlich auch noch ein Thema, richtig.
Wegzug,
ja.
Wenn man ins Ausland verzieht, ja. Dann werden mitunter auch die stillen Reserven aufgedeckt.
Mhm. Ja, oder wenn man natürlich insgesamt Anteilstransaktionen vornimmt, ne, auch von, es kann ja auch sein, dass man Anteile zwischen Gesellschaftern oder nahen Angehörigen verkauft. Und das kann ja auch eine Schenkung sein, wenn dann zum Beispiel der Wert, den man da verlangt oder festsetzt, nicht dem entspricht, was da jetzt eben erwartet wird anhand der Bewertungsverfahren, die wir jetzt gleich mal durchgehen.
Absolut. Genau, also du hast es angesprochen, der gemeine Wert, also Verkehrswert, was wäre unter fremden Dritten üblich? Und wenn schon ein Teil verkauft wurde, dann kann man diesen Wert ansetzen, allerdings nur, wenn es innerhalb von einem Jahr vor diesem Bewertungszeitpunkt verkauft wurde. Dann weiß man ja, was es wert ist und hat man noch relativ einen Referenzwert, aber das akzeptiert das Finanzamt nur, wenn es eben weniger als ein Jahr vor dem Bewertungsstichtag war. Jetzt nehmen wir mal an, was weiß ich, man hat im Juni 2023 Teil verkauft und dann macht man im Mai 2024, jetzt schenkt man seinem Sohn oder so einen Teil des Unternehmens, dann wäre das noch innerhalb dieser Jahresfrist und dann hätte man, ja, wenn das zumindest der erste Teil des Verkaufs unter fremden Dritten gewesen wäre, da hätte man schon jetzt einen Unternehmenswert. Das wäre relativ simpel.
Mhm, ja, das wäre natürlich ein guter Fall, wenn es jetzt so ist, dass ganz besondere Änderungen, also dass der Wert, der da vor einem Jahr gezahlt wurde, offenkundig falsch ist, weil jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, du bist Impfstoffhersteller und plötzlich ist Corona ausgebrochen oder so, ja, dann kann dieser Wert natürlich auch angezweifelt werden. Aber wenn keine besonderen Änderungen jetzt im Geschäftsmodell stattgefunden haben, dann ist das natürlich eine gute Referenz, ja. Ja. Das ist natürlich auch so die Frage der Quote. Es gibt ja zum Beispiel auch dann einen Aufschlag, wenn man jetzt beispielsweise die Mehrheit erwirbt oder eine Sperrminorität, ja, dann muss man sich natürlich auch fragen, kann dieser Wert, der da vielleicht für 0,5% der Anteile bezahlt wurde, auch angewandt werden, wenn man dann plötzlich die Mehrheit am Unternehmen erwirbt. Also solche Einschränkungen gibt es da natürlich noch, aber im Großen und Ganzen wäre das toll, aber ist natürlich in der Praxis oft nicht der Fall.
Ja, das ist wohl wahr. Ja. In der Praxis ist meistens dann das Ertragswertverfahren maßgeblich.
Mhm.
Genau.
Ja, da werden halt die Ertragsaussichten natürlich sich angeschaut und dann berechnet und kapitalisiert. Das ist ja erstmal gut, dass man jetzt sagt, okay, wie viel Ertrag wird denn das Unternehmen zukünftig abwerfen? Und da gibt es natürlich anerkannte Bewertungsmethoden, wie zum Beispiel auch das Discounted Cashflow-Verfahren. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Aber interessanterweise ist eben, dass es im Gesetz da auch ein ganz pauschales Bewertungsverfahren gibt, das vereinfachte Ertragswertverfahren. Vereinfacht klingt ja erstmal gut, es ist auch gar nicht so schwer, aber ist dafür natürlich sehr pauschal, ja, und kann... ist vielleicht auch gar nicht so zukunftsgerichtet, wie ich jetzt das gerade hingestellt habe. Da schaut man nämlich mehr in die Vergangenheit. Aber gehen wir gleich noch konkreter drauf ein. Aber was macht man denn zum Beispiel, wenn es Verluste gibt? Dann ist das ja auch schwierig. Mhm. Ne? Da gibt es natürlich immer noch so einen Unterwert.
Ja, also gibt noch Substanzwertverfahren, also Bewertungsuntergrenze. Mhm. Klar, es kann natürlich sein, jetzt nehmen wir mal an, man hat irgendwie 3 Jahre Verluste gemacht, aber im Unternehmen sind irgendwie noch 4 abgeschriebene Büroimmobilien in Freiburg-Mitte. Ja?
Mhm.
Dann kann man dem Finanzamt schlecht sagen, irgendwie gut, das Unternehmen ist jetzt nichts mehr wert. Ja? Ist ein Wert von null, wenn da irgendwie noch ein paar Millionen stille Reserven in der Bilanz stehen. Also da gibt es auch nochmal den Substanzwert als Bewertungsuntergrenze.
Genau. Fabian, lass uns doch mal ins vereinfachte Ertragswertverfahren einsteigen. Also jetzt gibt es vielleicht jemanden, der einen neuen Gesellschafter in die Firma aufnehmen will, in seine GmbH zum Beispiel auch. Ja, da gibt es ja eigentlich die strengsten Vorgaben. Und der stellt sich jetzt die Frage, okay, wie viel soll der mir jetzt bezahlen, damit keine Schenkung oder kein lohnsteuerlicher Vorteil vorliegt. Und dann würde man natürlich, das Finanzamt würde sagen, okay, dann schaue ich mir das vereinfachte Ertragswertverfahren an. Und diesen Wert will ich dann sehen. Und wenn es ein anderer ist, stelle ich das zumindest mal in Frage, dass das hier ein fremdüblicher Kaufpreis war.
Mhm.
Also, vereinfacht das Ertragswertverfahren heißt, es ist einfach. Es soll mit möglichst geringen Kosten erstmal ein Ergebnis ermittelt werden. Und was man vielleicht schon mal vorwegschicken kann, wenn das Ergebnis einem nicht passt, kann man auch ein richtig komplexes Unternehmensbewertungsgutachten erstellen lassen. Kommen wir aber gleich zu. Also, wie erfolgt es jetzt? Was muss man machen? Und das Erste, was man da eben ermittelt, ist der sogenannte Ertragswert des betriebsnotwendigen Vermögens. Das ist einfach ein Jahreswert, den man ermittelt, der wiedergeben soll, wie hoch kann der zukünftige jährliche Ertrag sein, den das Unternehmen denn erwirtschaften kann, der nachhaltig erzielbare Jahresertrag. Das ist sozusagen das erste Ziel, was man erreichen will. Und ist natürlich ein guter Ansatz. Jetzt kommt natürlich schon eine grobe Vereinfachung. Man schaut da jetzt also nicht in die Unternehmensplanung oder so, was natürlich auch schwierig wäre, weil jede Planung, weiß man ja eigentlich, hat ganz viel Ermessensspielraum. Deswegen schaut man sich einfach die letzten 3 Ergebnisse der letzten 3 Jahre an und bildet dadurch davon einfach einen Durchschnitt. Eigentlich auch easy, oder?
Ja. Also wenn man jetzt 2024 bewertet, guckt man sich 2021 an, 2022 und 2023, ja, so. Und wenn jetzt da keine außergewöhnlichen irgendwie Ergebnisse vorlagen, dann nimmt man das und nimmt den Durchschnitt, genau, und dann hat man schon eigentlich diese Zahl, die man braucht, ja, um es dann zu multiplizieren. Was man natürlich noch beachten muss, sind, wenn irgendwelche Gewerbesteuerzahlungen erfasst worden sind oder wenn jetzt noch kein Unternehmerlohn geflossen ist, ja, dann muss man das noch korrigieren.
Ja, also es gibt natürlich doch ein paar Korrekturen, macht man dann schon, wie du schon gesagt hast, ne, die Steuer wird erstmal rausgerechnet und man sagt dann, dafür, dass das Unternehmen Steuern zahlen soll, da will man einfach über alle Rechtsformen hinweg sagen, da gehen wir pauschal von 30% Steuern aus, die da zum Beispiel gezahlt werden. Ja, also alles, was tatsächlich in den Büchern für Steuern gezahlt wurde, wird rausgeschmissen und dafür zieht man am Ende 30% Steuern ab. Und es gibt natürlich doch die eine oder andere Korrektur. Na klar, wie du es schon gesagt hast, wenn es außergewöhnliche Geschäftsvorfälle gab, oder das kommt noch on top, das haben wir bis jetzt ein bisschen ausgeklammert, wenn das Unternehmen zum Beispiel, wie du es jetzt sagtest, eine Immobilie hat. Ja? Für Immobilien gibt es immer noch mal gesonderte Bewertungsverfahren, die eben dann für Immobilien gelten. Gibt es auch ein Ertragswertverfahren, Sachwertverfahren, Vergleichswertverfahren. Und alles, was eben mit den Immobilien zu tun hat, Abschreibungen, Instandhaltung oder so, wird dann auch erstmal rausgeschmissen wird dann eben gesondert berücksichtigt bei der Bewertung der Immobilie. Ne? Also sowas muss dann alles rein bzw. rausgerechnet werden. Und dasselbe gilt dann auch für das sogenannte nicht betriebsnotwendige Vermögen. Ja, wenn da jetzt jemand zum Beispiel noch große Kunstgegenstände oder Oldtimer oder so mit in seinem Unternehmen hat, dann würde man wahrscheinlich auch, solange man jetzt kein Autohandel ist, sagen, das braucht man nicht, um die Geschäftstätigkeit zu erfüllen. Alles, was damit zusammenhängt, schmeiße ich jetzt auch raus aus der Berechnung. Ja. Und wollen wir einfach mal vielleicht ein Beispiel machen?
Ja, gerne, ja.
Ja, also ich habe hier mal einfach ein paar Zahlen aufgeschrieben und ich Fabian, du kannst mir ja vielleicht sagen, ob das abwegig ist oder nicht. Ich habe nämlich gesagt, das ist ein Online-Shop, der Kaffee verkauft,
ja.
Der jetzt bewertet werden soll. Du kannst ja durch deine Reaktion mir mal zeigen, ob die Zahlen hier realistisch sind. Ja.
Okay.
Also dieses Unternehmen hat im Jahr 21 150.000 Euro Gewinn gemacht, im Jahr 22 180.000, im Jahr 23 179.000. Also ich habe es jetzt natürlich so ein bisschen nicht ganz so einfach gemacht, ne? Aber relativ gute Gewinne. Also es muss ein größeres Unternehmen sein. Fabian, ich denke mal, ja, mit dem 19,6 Kaffee, das soweit bist du noch nicht, oder?
Ja, nee, der 150.000 Euro Gewinn, das wäre schön. Ja.
Ja.
Also auch Umsatz wäre schön.
Ja.
Ja, Alter, bin ein bisschen davon weg, ja.
Ja, genau. Dann habe ich hier in dem Beispiel mal davon ausgegangen, dass jetzt einfach, ich mache es jetzt mal ein bisschen einfacher, dass 88.000 Euro Gewerbesteuer gezahlt wurden in allen 3 Jahren. Und jetzt haben wir hier ein Einzelunternehmen. Und da hast du natürlich das Problem, dass der Unternehmer, der da die ganze Zeit fleißig gehandelt hat und sich für das Unternehmen eingesetzt hat, der bekommt ja bei einem Einzelunternehmen keinen Lohn. Und da kann man jetzt schon die erste große Ermessensentscheidung treffen. Jetzt muss man nämlich überlegen, wie viel Lohn müsste denn der Unternehmer bekommen haben, um dieses Geschäft zu führen? Und da frage ich dich jetzt mal, was denkst du, was da angemessen wäre?
Ja, das kommt immer auch so ein bisschen auf die Größe an. Das ist ja jetzt nicht so ein wahnsinniges, großes Unternehmen. Ja, was ist das? Ich würde mal, ja, also ich glaube, es gibt von der Oberfinanzdirektion irgendeine Liste, aber die habe ich jetzt auch nicht im Kopf. Ich würde jetzt mal sagen, so um die 120.000 Euro, was hast du angesetzt?
Das wäre jetzt schlecht, das ist ganz schön viel, weil dann geht mein Beispiel jetzt nicht auf.
Okay.
Ich hatte gehofft, du sagst 80.000 pro Jahr.
Ja, okay.
Aber du hast natürlich recht, da gibt es sicherlich auch Spielraum, ja, wenn man da jetzt eben argumentieren kann, dass der Arbeitseinsatz und die Qualifikationen, die Person da haben musste, um das Unternehmen zu führen, hoch sind, kann man da natürlich auch einen höheren Wert sicherlich ansetzen. Ja. Wir rechnen es jetzt mal mit 80.000 Euro durch. Ja? Also wir haben hier das Unternehmen, was so gute 150.000 Euro pro Jahr erwirtschaftet hat. Dann hat es Gewerbesteuer gezahlt und 80.000 Euro pro Jahr kann man noch abziehen für den Unternehmerlohn. Und dann haben wir eben nach diesen Anpassungen, haben wir nur noch Betriebsergebnisse. Das ist jetzt, glaube ich, schwierig nachzurechnen. Ich nenne deswegen die Zahlen einfach nur mal. 97.000 im 21, 128.000 im 22 und 132.000 im Jahr 23. Ne?
vor Steuern.
Genau, vor Steuern, die haben wir ja rausgerechnet. Davon ziehst du jetzt überall noch die 30% ab. Hm. Und dann sind aus diesen relativ hohen Beträgen sind jetzt plötzlich nur noch 67.900 im ersten Jahr, 89.600 im zweiten und 92.400 im dritten Jahr geworden. Ne? Also deutlich kleinere Zahlen. Das multipliziert man durch mal drei, also rechnet es zusammen, ne? Nicht multiplizieren, das ist Quatsch, man addiert es, ja, diese drei Zahlen werden summiert und dann einfach durch drei geteilt. Und dann hätte man jetzt hier bei unserem
zweite Klasse Rechnung praktisch.
Genau, ja. Deswegen sehr einfach das Verfahren, ja. Und dann hättest du jetzt hier also einen nachhaltig erzielbaren Jahresertrag von 83.300 Euro.
Ja. Hört sich jetzt erstmal nicht so viel an.
Ja? Stimmt, ja.
Aber?
Genau, jetzt kommt die nächste große Vereinfachung, die ganz schön hart ist. Ja. Jetzt sagt man nämlich, okay, man muss sich ja überlegen, wenn ich jetzt das Unternehmen hier habe, das also nachhaltig 83.300 Euro erzielen kann, für einen möglichen Investor, ja, wie viel wäre der wohl bereit zu zahlen, damit er dann eben zukünftig immer diese 83.300 Euro pro Jahr verdienen kann. Und da hat man gesagt, naja, da gibt es dann einen Kapitalisierungsfaktor und der beträgt 13,75. Das heißt, das ist letztendlich wie so ein KGV bei Aktien, ja, so ein bisschen kann man das sagen. Das ist also jetzt das, wie viele Jahre man jetzt diesen Gewinn erzielen muss, um die Investition dann wieder reinzubekommen. Und das ist halt schon krass, weil wenn man jetzt einfach diese 83.300 mal 13,75 rechnet, kommt man auf einen Wert des Unternehmens von 1.145.000.
Hm.
Und das ist natürlich schon, wenn man sich jetzt vorstellt, ja, so ein Online-Shop, keine Ahnung, wenn der 150.000 Gewinn macht, wie viel Umsatz macht der dann? Vielleicht so 800.000 oder so, ja.
Na, sowas, ja.
Dann glaube ich jetzt nicht, dass jemand bereit wäre, dafür so viel zu zahlen, muss ich ehrlich sagen. Also das halte ich wirklich für ausgeschlossen.
Ja, ja, also da bin ich bei dir. Also da ist wahrscheinlich eher in dem Beispiel da mal 5 oder so.
Mhm. Das ist ja auch interessant. Wir hatten ja vor 4, 5 Folgen den Johannes Kliesch zu Gast, der die Firma Snox groß gemacht hat. Den haben wir ja auch mal gefragt, was kriegt man denn so, wenn man seinen Shop verkauft? Und der hat gesagt, wenn du jetzt so einen richtig krasse Marke hast und hohe Bekanntheit und da eine richtig gute Marke aufgebaut hast, dann kannst du schon im allerbesten Fall, ich glaube, er hat das 8-9-fache gesagt, ne? Wo wir, glaube ich, schon auch gesagt haben, oh, wow, das hat wahrscheinlich bei ihm funktioniert, aber bei vielen.
Das war einer von 100, bei denen es wahrscheinlich funktioniert. Liebe Grüße geht raus an Johannes.
der hat ja auch einen guten Job gemacht, ja. Das ist absolut auch klar. Aber man muss schon eher sagen, wenn man jetzt so im E-Commerce unterwegs ist und sein Unternehmen verkaufen will, dann kriegt man eher so das, ja, wie du sagst, 5-fache. Ich glaube, da ist man schon sehr gut, wenn man, ne, eher so 3-4, würde ich sogar sagen. Und hier soll man eben das 13,75-fache ansetzen.
Ja, also das muss man sich schon mal vergegenwärtigen. Also wenn man jetzt irgendwie, sagen wir mal, bekommt das 5-fache, wie du schon richtig sagst, das ist ja dann schon mal ein gutes Ergebnis bei einem Verkauf, dann ist man ja bei gut 400.000 und halt nicht bei gut 1,1 Millionen. Ja?
Mhm.
Also das ist schon, wo man dann schon sagen muss, ist das noch realitätsnah. Und gerade bei so digitalen Geschäftsmodellen, also jetzt nehmen wir an, ich habe ja, das Lustige ist, ich habe ja tatsächlich ein Kaffeeunternehmen und ich habe aber auch ein anderes Unternehmen, nämlich Social Media Unternehmen. Und ich weiß jetzt nicht, wenn ich jetzt meine Steuerfarbe Social Media Sachen da als Unternehmen sehe, ja, kann ich da irgendwie 13 Jahre, kann man also mal flapsig sagen, da durchhalten, ja, dass sich das irgendwie irgendwo noch rechnet, ja, weil das ist natürlich schon so ein bisschen Old Economy, diese Rechnerei. Ich finde, ich weiß nicht, was du sagst, aber ich finde, also ich frage mich, wo dieser Kapitalisierungsfaktor realistisch ist, ja.
Mhm. Na gut, ich meine, andererseits, irgendwas musst du ja für so ein vereinfachtes Verfahren ansetzen. Ja, das klar. Ist natürlich wiederum der Nachteil. Und es gibt natürlich auch, das sagt auch so die Rechtsprechung und Finanzverwaltung setzt es dann noch um, wenn du jetzt so ein personenbezogenes Unternehmen hast, Fabian, da können wir mal übergehen. Jetzt machen wir einmal dein Kaffeeunternehmen, haben wir gerade durch, jetzt dein Social-Media-Unternehmen, ja. Da ist es natürlich so, dass man Erfolgsfaktoren, die an der bisherigen Person des Eigentümers liegen, die sollen bei der Bewertung außer Betracht gelassen werden. Das heißt, dann müsste man natürlich überlegen, ob man gewisse Erfolge dann rausrechnet oder zum Beispiel den Unternehmerlohn deutlich nach oben setzt. Aber da stelle ich mir natürlich auch die Frage, wen könntest du denn jetzt in deinem Unternehmen einsetzen, der dich als Geschäftsführer, also wenn du jetzt sagst, hey, ich mache nichts mehr, ich setze jetzt einen Geschäftsführer ein, wer soll das denn sein, wem sollst du denn das zahlen können, ja?
Mein Zwillingsbruder, aber den gibt's leider nicht.
Ja.
Weil es ist ja schon sehr personenbezogen, wird sich wahrscheinlich jemand wundern, wenn jetzt da irgendwie im Steuerfabi-Kanal jemand anderes auftauchen würde. Mit KI geht's vielleicht mal irgendwann, ja. Aber aktuell, ja, würde ich mal sagen, zumindest als Steuerfahrer bin ich schwer ersetzbar. Oder hast du eine Idee, Christian?
Nee, aber wenn du das sagst mit KI, gibt es eigentlich schon so KI-Influencer, die du, ja, gibt's ja, ne?
Also ja, welche, ja, die gibt's dann schon. Also kannst auch dein eigenes KI-Video generieren. Das ist, man sieht schon noch ein bisschen, dass es KI ist, aber mittlerweile, man kann theoretisch KI-Videos machen. Es ist immer noch so ein bisschen holprig und man muss es auch markieren von den, also von den Plattformen, zumindest bei TikTok.
Die erkennen das sonst, oder?
Meta will es scheinbar jetzt erkennen und dann auch markieren, automatisch. Bei TikTok musst du also selber einen Haken setzen. Man erkennt das auch, also das ist jetzt nicht so perfekt, dass man jetzt da gar nichts mehr sieht. Aber es ist schon so, HeyGen ist da so ein Tool. Also das ist schon, die brauchen wie 2 Minuten Video und dann kannst du praktisch den Avatar, der da erstellt wird mit KI, irgendwie kannst dem alles irgendwie sagen, was er sagen soll. Das ist schon sehr beeindruckend, auch mit Lippenbewegung und Mimik und so. Man sieht es zwar immer noch, aber wir sind da auch noch ganz am Anfang. Dann wird es vielleicht gehen. Die Frage ist eben, ja, wie lange dauert es noch, dass es wirklich reibungslos funktioniert und will man das dann auch? Ja,
ja, ja.
Also, ja.
Ich hatte das mal, da wurde mein Account mal gehackt und da hat dann also jemand irgendwie sich Zugang zu den Zugangsdaten verschafft und hat dann Warren Buffett Videos hochgeladen, in denen Warren Buffett erklärte, welche neue Kryptowährung man kaufen soll.
Na, krass.
Und also das war jetzt, also aus dem Kontext her war natürlich abzuleiten, okay, das ist sicherlich nicht echt, ja, aber so von dem, das war jetzt nicht direkt zu erkennen, das ist schon verrückt, ne?
Ja, ja,
ja. Ja, also, ja gut, ja. Also vielleicht gar kein Unternehmerlohn.
Ja, oder halt alle Erträge wieder rausrechnen, ja. Dann ist es bei null. Ja, aber die Frage ist, bei mir ist es dann eher also wo ist es bei mir relevant eigentlich? Weil vererben, gut, es gibt so ein paar Erträge. Schön, dass wir heute in der Podcast-Folge über den eigenen Tod sprechen. Aber es gibt so ein paar Erträge, die vielleicht an die Erben auch weiterfließen. Also passive Einnahmen. Ja, einerseits der Online-Shop, aber das wird wahrscheinlich auch immer zum Erliegen kommen. Und bei Social Media vielleicht die Buch, also in meinem Social-Media-Unternehmen sind auch die Buchverkäufe mit drin. Das verkauft sich auch ohne aktives Marketing, so im stationären Buchhandel. Weil manche, die das gekauft haben, die wissen gar nicht, dass ich auf Social Media bin. Also zumindest nicht, bis sie es dann irgendwie lesen. Also das wäre schon ganz spannend. Ich glaube, das wird auch noch ein Riesenpunkt sein, weil ich glaube, alle Influencer, die irgendwie nach Dubai umgezogen sind, haben auch ein bisschen die Rechnung ohne das deutsche Finanzamt gemacht.
Ja, gut. Man könnte ja auch sagen, die Wegzugssteuer ist ein bisschen eine dumme Steuer, weil man sie ja doch eigentlich ganz gut vermeiden kann. Also lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster, werden viele wahrscheinlich anders sehen, aber da gibt es ja schon so 3-4 ganz gute Möglichkeiten und hätte man.
Haben wir
ja
auch schon eine Folge drüber gemacht, ja.
Ja. Aber ich will nochmal das aufgreifen. Lass uns nochmal kurz zum Kaffee-Online-Shop zurückgehen. Da haben wir ja gesagt, ist er 400.000 wert, wird aber vom Finanzamt mit 1,14 Millionen bewertet. Das ist natürlich dann ein Problem, wenn du zum Beispiel sagst, hey, ich will noch einen Mitarbeiter als Gesellschafter aufnehmen, ich will einen Teil an meine Kinder übertragen oder oder zum Beispiel auch, was ja auch richtig krass ist, wenn du verstirbst, da sind wir jetzt schon, springen wir jetzt ein bisschen, aber das finde ich, das passt gerade ganz gut. Es gibt ja auch immer einen Bewertungsstichtag. Zum Beispiel ist das beim Todesstichtag oder beim Schenken natürlich der Stichtag, an dem die Schenkung ausgeübt wird. Und da hast du natürlich jetzt auch ein Riesenproblem, wenn das Unternehmen bis zu deinem Tod richtig gut lief, dann wird es zu diesem Stichtag bewertet und dann stirbst du und bist natürlich auch als Unternehmensinhaber nicht mehr da und kannst diese Erträge ja gar nicht mehr erwirtschaften. Da ist man dann aber auch relativ hart und sagt, na gut, da musst du halt dann einen Unternehmerlohn ansetzen. Aber das ist ja eigentlich heutzutage so, dass du in vielen Bereichen gar keinen fremden dritten Geschäftsführer findest, der das so fortführen kann. Haben wir jetzt gerade bei deinem Unternehmen auch festgestellt. Und dann haben die Erben zum Beispiel ein Riesenproblem, weil sie dann eine Riesenerbschaft haben von einem riesen hochbewerteten Unternehmensvermögen, was aber natürlich in der Zukunft relativ unrealistisch ist, das wirklich so erzielen zu können, die Erträge, die da angenommen werden, einfach weil die Person, der Unternehmer, dann nicht mehr da ist. Und das ist natürlich auch ein guter Grund für alle, die vielleicht irgendwie jetzt schon ein bisschen älter sind und das noch nicht geregelt haben, für sich auch so dieses Thema vorweggenommene Erbfolge schon ein bisschen schauen, wie man da die Kinder mit einbringt und so anzugehen. Ja, also da gab es wirklich schon dramatische Fälle, wo dann teilweise die Unternehmen sogar nicht mehr existiert haben nach der Erbschaft und Erbschaftssteuer musste trotzdem gezahlt werden, weil im Todeszeitpunkt das Unternehmen halt noch existent war. Ja, also das kann richtig, richtig blöd enden.
Ja, das heißt, was macht man? Man schaut in die Zukunft.
Auf jeden Fall, ja. Also das, sind wir ein bisschen Exkurs jetzt, ja, aber vorweggenommen, in der Erbfolge gibt es ja viele gute Möglichkeiten, zum Beispiel schon zu sagen, man behält den Einfluss, aber über Nießbrauchsrechte zum Beispiel lässt man Kinder schon partizipieren oder gründet Stiftungen oder so, ja. Also jeder, der da ein Unternehmen hat, kann ja schon so mit einem Wert von 1 Million Euro interessant sein oder auch geringer, dass man sich darüber Gedanken macht, ja. Da gibt es auf jeden Fall gute Möglichkeit, müssen wir vielleicht mal eine extra Folge machen, ja.
Ja, aber man kann ja auch praktisch bei den Bewertungsverfahren in die Zukunft blicken.
Genau, die Alternative, ja, dass um dieses vereinfachte Verfahren überspringen wir jetzt mal kurz den Substanzwert und sagen, was macht man jetzt, wenn einem die Bewertung vom Finanzamt nicht gefällt?
Ja.
Tja, man beauftragt einen Wirtschaftsprüfer, der ein Unternehmenswertgutachten erstellt. Das wäre dann die Alternative, ja.
Ja, und da schaut man eben in die Zukunft statt in die Vergangenheit, ja.
Mhm.
Und meistens ist es dann so, dass es dann diskontiert wird. Also was die Zahlungsüberschüsse dann sind, ja, was die Gewinne der Zukunft sind und wie die Zinsen sind. Und dann wird eben auf Basis der künftigen Erträge ein Unternehmenswert festgestellt durch so ein IDWS-1-Gutachten. Kostet natürlich dann, ja.
Ja, das ist halt schon auch krass, ne? Also ich weiß nicht, wenn ich da mit Wirtschaftsprüfern zusammenarbeite und ich die Frage, dass wir hier so einen Fall haben, wo jetzt mal eine Bewertung schön wäre, weil dieses vereinfachte Ertragswert zu einem zu hohen Wert gekommen ist und ich dann frage, was würde das denn kosten, dann sagen die, naja, ab 25.000 Euro fangen wir an. Und das ist natürlich für jetzt auch hier, selbst für den Fall hier, ja, mit diesem Kaffeeunternehmer, schon so eine Größenordnung, wo man echt sagt, boah, das will ich eigentlich nicht ausgeben, ja.
Naja, wobei, wenn jetzt nehmen wir mal an, wir bleiben bei dem Beispiel, das wäre irgendwie 400.000 Euro wert, die Bude, und das Finanzamt will steuern auf 1,1 Millionen, ja, dann ist ja das Delta, ja, fast 700.000 in dem Beispiel jetzt, mal, sag ich mal, 30%, je nachdem, oder noch höher, ja. Da können sich 25.000 Euro dann trotzdem auch bei kleineren Unternehmen schon mal lohnen.
Mhm. Ja, schon klar, auf jeden Fall. Ich will gar nicht sagen, dass man das nicht nutzen sollte, aber das ist auf jeden Fall was, wovor dann viele zurückschrecken, weil es eben auch so teuer ist, ja. Ich meine, das Verfahren ist jetzt auch nicht besonders einfach. Zumindest, ich habe das so ein paar Mal auch durchgespielt, auch noch in meiner beruflichen Vorvergangenheit, dass da ist jetzt, sitzt man schon den einen oder anderen Tag dran. Ja. Und wollen wir noch mal kurz vielleicht so 2, 3 Eckpunkte nennen? Ja, also gibt es auch 2 Varianten, Equity-Methode und Ertragswert-Methode und Ertragswertverfahren. Und in der Regel wird das Ertragswertverfahren genommen und da schaut man eben auch, wie du schon sagst, in die Planungsrechnung so 3 bis 5 Jahre, vielleicht auch einen längeren Zeitraum in die Zukunft, schaut man da, muss ein nachvollziehbaren Unternehmensplan halt aufstellen, der sich auch mit aus der Vergangenheit ableitet und Besonderheiten, die da bisher in der Buchhaltung waren, vielleicht hohe Gehälter oder irgendwie der hat einen Ferrari gefahren oder so, ja, dann wird das rausgerechnet und dann wird halt auch ein nachhaltig erzielbarer Ertrag letztendlich ermittelt. Und entscheidend ist halt dann auch hier die Frage, wie man das dann in die Zukunft trägt durch diese Zinssätze, die man da berücksichtigt. Und da gibt es halt zwei Zinssätze. Der eine ist der Basiszinssatz. Der hat sich natürlich jetzt in der Vergangenheit auch verändert, ja, ist also gestiegen. Und das ist dann immer die Rendite der risikofreien Anlage, mit dem man das vergleicht. Und dadurch, dass der Zins gestiegen ist, müssten eigentlich die Unternehmenswerte gesunken sein. Das ist dann insofern jetzt mit der Zinserhöhung ein positives Signal. Und dann legt man immer noch einen Risikozuschlag, packt man oben drauf, den sogenannten Beta-Faktor. Das ist dann die Prämie, die der Markt erwarten würde, abhängig davon, wie riskant das Geschäft ist. Ja, und da würde man wahrscheinlich jetzt sagen, wenn du einen Online-Shop kaufst, ja, weiß ich jetzt gar nicht, ist das ein niedriges Risiko oder ein hohes? Ich würde sagen, es ist wahrscheinlich so ein mittleres. Hm. Wenn du irgendein Offshore-Erdölkonzern kaufst, ist das Risiko wahrscheinlich hoch. Und wenn du irgendeinen kleinen, feinen Versorger kaufst, der immer stetige Erträge hat und staatlich abgesichert Netzentgelte bekommt oder so, der hat dann sicherlich eine niedrige Risikoprämie, sodass die Bewertung höher ausfällt. Ja, das spielt dann auch eine große Rolle. Und da hat natürlich auch der Bewertende einen relativ großen Spielraum. Also will ich mich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube schon, dass da, ja, keine Ahnung, aber da kann man, glaube ich, schon auch, hat man auch viel Ermessensspielraum, welcher Wert da jetzt rauskommen soll oder nicht, ja.
Ja, und wenn man halt diese Abzinserei da macht, da kann man halt wirklich, wenn man irgendwie die Nachkommastelle nochmal ein bisschen hochsetzt, ja, dann schon ordentlich Unternehmenswert vernichten. Mhm. Also von dem her, das ist, habe ich auch so erlebt, ja, früher auch in der Bank gearbeitet, ja, also da geht es in beide Richtungen, sind die Leute sehr, sehr kreativ, ja, beim Finanzamt rechnet man sich ja immer arm und bei der Bank rechnet man sich immer reich,
ja.
Da ist natürlich so ein Verfahren, ja, da gibt es natürlich Annahmen, die man trifft, die ein enormes Ausmaß aufs Ergebnis haben. Ja, aber wie gesagt, lohnt sich eben, selbst wenn das Verfahren teuer ist, wir haben es ja jetzt gesehen, wenn halt irgendwie das Finanzamt, irgendwie das Unternehmen, was weiß ich, 600.000, 700.000 Euro höher einschätzt oder vielleicht so eine Million oder 10 Millionen höher, je nachdem wie groß das Unternehmen ist, dann kann sich halt so ein Gutachten doch dann sehr auszahlen.
Ja, denke ich auch. Also das ist, kann man so sagen, alleine durch die Kapitalisierungsherangehensweise, ja, dass man es eben nicht pauschal mit 13,75 hochrechnet, sondern dann eben marktgerechte Zinssätze nimmt. Ja.
Sollen wir noch kurz auf den Substanzwert gehen? Ja, den haben wir jetzt so ein bisschen übersprungen. Ich habe am Anfang so ein bisschen angesprochen, aber ja, also vielleicht willst du da noch ein paar Sätze dazu sagen?
Gerne, ja. Also ich hab oft die, wenn ich dann natürlich das Risiko in der Praxis so anspreche oder darauf hinweise, dass man hier ein Thema hat, dann wird natürlich oft erwidert, ja, ich habe ja Verluste gemacht oder ist ja kein Problem. Ich habe meinetwegen vor 2 Jahren plus minus null und dann jetzt nur im letzten Jahr richtig viel. Dann würde man ja sagen, 0 plus 0 plus richtig viel durch 3 ist dann wiederum wenig. Ne? Also stell dir vor, du hast im 21 null verdient, in 22 null und in 23 hast du meinetwegen 100.000. Ne? Dann wäre ja trotzdem nur anzuwenden 100.000 durch 3, also 33.000 und dann eben hochkapitalisiert, würde man wieder sagen, naja, okay, dann passt es ja vom Wert. Aber diese Gewinnsteigerung kommt ja nicht von ungefähr. Also da muss ja irgendwas im Unternehmen passiert sein, dass man jetzt plötzlich hohe Gewinne erzielt. Und das kann ja daran liegen, dass man vielleicht auch gewisse Werte aufgebaut hat. Da sind wir auch wieder so in der E-Commerce oder ja, Digitalökonomie. Da kann das ja schnell mal gehen. Das wäre zum Beispiel, wenn ich jetzt nochmal das auf dich verweisen kann, Fabian, ja, deine, wenn du mir jetzt deine Social-Media-Kanäle zum Kauf anbieten würdest, würde ich da doch die eine oder andere Mark für ausgeben, muss ich dir sagen. Und
naja, aber nicht genug, dass ich sie verkaufen würde, Christian.
Ja, wahrscheinlich, nee, wahrscheinlich so viele Bitcoin habe ich dann doch nicht, ja, aber ich habe gar keine, nur nochmal, ja. So, und aber die Sache ist halt immer, dass das oder das Gefährliche dabei ist, was man oft ja, übersieht, dass das ja auch Werte sein können, die man überhaupt nicht in der Bilanz sieht. Weil zum Beispiel ne, deine Reichweite auf Social Media oder jetzt auch bei E-Commerce-Unternehmen, die Sichtbarkeit des Online-Shops bei Google oder auch auf dem Amazon-Listing oder so, das ist nicht in der Bilanz absehbar, das ist da nicht aktiviert, das hat man quasi im Hintergrund durch die viele Arbeit immer aufgebaut und man kann jetzt einfach nicht sagen, okay, ich gucke mal in die Bilanz und schaue mir mal an, was steht denn da für ein Eigenkapital und das ist dann der Substanzwert, so läuft es halt nicht. Man muss sich halt wirklich alles anschauen, was gegebenenfalls auch nicht aktiviert ist, ja, was man in der Bilanz nicht findet, das muss man mit berücksichtigen. Und da kann man eigentlich auch schnell zu einem relativ hohen Wert kommen. In der Praxis ist das natürlich auch wieder schwierig, ja. Also wie willst du wiederum so eine Sichtbarkeit bewerten und so, ja. Das ist natürlich dann auch wiederum viel Ermessensspielraum, aber sollte man nicht unterschätzen, nur weil man jetzt vielleicht ein paar schlechte Jahre hatte und man sagt dann, hey, kein Problem, dann schenke ich jetzt hier meinen Mitarbeiter die Beteiligung am Unternehmen. Das kann ja nichts wert sein. So leicht ist es dann halt leider auch nicht.
Ja, ja, absolut, ja. So, haben wir noch was vergessen?
Ich glaube, wir haben das, ja, einmal, ich habe vielleicht, also einen Hinweis gibt es vielleicht noch, den man so auch, den ich vielleicht auch gerne nochmal sagen würde, so aus gestalterischer Sicht, dass es gibt ja jetzt, das ganze Problem, was wir jetzt umrissen haben, betrifft eigentlich alle Rechtsformen, aber ganz besonders die GmbH oder Kapitalgesellschaften, weil man da natürlich auch strengere Regelungen für die Schenkung zum Beispiel hat. Ja, da gibt es ja den Paragraph 7 Absatz 8 im Erbschaftssteuergesetz. Da steht halt drin, wenn du neue Leute an der Firma beteiligst, müssen die dafür so viel bezahlen, wie halt der Anteil wert ist. Ja, also wenn du jemanden für 10% jetzt in die Firma reinnimmst, muss der halt 10% vom Unternehmenswert in die Firma reinzahlen oder an die bisherigen Anteilseigner. Und das ist natürlich, das ist oft schwierig, weil ich erlebe das doch immer wieder, dass dann Leute sagen, hey, ich habe hier dem guten Mitarbeiter oder wie auch immer 10% versprochen, damit er hier fleißig mitarbeitet. Und wenn man das dann einräumen will, also wirklich in die Tat umsetzen will, kommt man halt schnell ins Schwimmen, weil man dann sagt, oh, so viel soll der jetzt aber nicht bezahlen. Ja, das heißt, bei GmbHs ist es besonders streng. Und da, finde ich, sollte man auch mehr über Personengesellschaften nachdenken. Weil bei Personengesellschaften ist es ja so, dass dafür die Gesellschafter auch eine gewisse Verpflichtung mit einhergeht. Also als Gesellschafter einer GbR zum Beispiel oder auch OHG oder selbst als Gesellschafter einer KG, aber da nicht ganz so stark, da gehen ja auch gewisse Pflichten mit einher aus der Gesellschafterstellung. Also du bist im Zweifel zur Geschäftsführung verpflichtet, du musst mit deiner persönlichen Haftung, mit deiner persönlichen Bonität für alle Schulden der Gesellschaft einstehen und so weiter und so fort. Und da sagt man dann halt, okay, weil das so ist, dass der neue Gesellschafter ja auch was mitbringt, also Pflichten übernimmt, kann das eigentlich gar nicht so einfach eine Schenkung sein, weil der, ne, der tut ja auch was dafür, der bringt ja auch was für die Gesellschaft, was bei einem GmbH-Gesellschafter eigentlich nicht so der Fall ist. Ja, der sitzt nur da und kassiert ab, jetzt mal übertrieben gesprochen. Deswegen kann man das Problem auch vielleicht ein bisschen mehr mit Personengesellschaften umschiffen.
Ja, das heißt, du sitzt nur ab, Christian.
Zumindest aus der Perspektive schon, ja.
Ja, wichtiger und richtiger Hinweis. Ja.
Und dann gibt es ja noch die Option zur Körperschaftssteuer. Also wenn du dann zum Beispiel sagst, okay, du machst das über Personengesellschaft und willst trotzdem nicht die hohe Steuer zahlen, die Personengesellschaften treffen, kannst du ja immer noch sagen, du wählst dann die Option zur Körperschaftssteuer, wirst also für die Ertragssteuer, also für die, musst nicht deinen persönlichen Steuersatz zahlen für Gewinne, sondern wirst wie eine GmbH besteuert, aber aus schenkungssteuerlicher Sicht wird die Personengesellschaft weiterhin als Personengesellschaft angesehen. Also das eröffnet eigentlich ganz interessante Gestaltung, finde ich.
Ja. Sehr gut. Ja, dann haben wir, glaube ich, so mal in a nutshell die Unternehmensbewertung vom Finanzamt durch und was man auch dagegen machen kann. Und ich finde schon ein bisschen, dass der gemeine Wert schon ein gemeiner Wert ist.
Ja.
Wunderbar. Ja, Christian, dann hört man sich nächste Woche wieder. Für alle, die den Podcast noch nicht abonniert haben, nachholen, uns gerne Bewertungen dalassen. Ja, auch Anregungen an podcast@steuerversum.de. Würde uns freuen, schickt die Folge gerne weiter und dann hört man sich nächste Woche wieder.
Genau. Vielen Dank. Bis nächste Woche. Tschüss.